Man hat Müll produziert und überlegt sich, wo kommt der am besten hin. Man sitzt an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus. Man hat den Zug verpasst und schaut, wie es weitergeht. Also es gibt ganz viele Themen, wo man vielleicht mit kleinen oder größeren Problemen im Laufe des Tages konfrontiert ist. Und wenn man diese Probleme aber nicht als Probleme sieht, sondern dann eigentlich auch Lösungen daraus entwickelt, dass das sozusagen der Gedanke dahinter ist, die dann auch basierend für eine Geschäftsidee sein kann.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Hattet ihr schon mal eine bahnbrechende Idee? Die Vorstellung von etwas, das es noch nicht gibt, die Welt aber unbedingt braucht? Habt ihr dann den Schritt gewagt, euren Geistesblitz auch in die Realität umzusetzen? Nein, dann seid ihr nicht allein. Häufig fehlt der Mut. Doch Lisa Spöck vom Gründerzentrum Startup Tirol will dazu motivieren, Unternehmen zu gründen und den Markt mit neuen und innovativen Produkten und Dienstleistungen zu erobern. Sie gibt uns gleich einen Leitfaden dazu, wie es jungen Gründerinnen und Gründern gelingt, ein erfolgreiches Startup zu gründen. Ich bin Vanessa Grill und von mir gibt's davor noch die 5 Fakten zum Thema. Startups sind jünger als 10 Jahre. Startups sind mit ihren Produkten, Dienstleistungen, Technologien oder Geschäftsmodellen innovativ. Startups weisen ein signifikantes MitarbeiterInnen- und Umsatzwachstum auf oder streben es an. Laut Austrian Startup Monitor 2023 wurden in den vergangenen Jahren 265 Startups gegründet. Österreichweit waren es rund 3000. Obwohl in Österreich Startups jährlich nur 1% aller gegründeten Unternehmen ausmachen, erwirtschaften sie 29% des Wertschöpfungsbeitrags aller neu gegründeten Unternehmen. Tiroler Startups sind deutlich internationaler ausgerichtet als die Startups in den anderen Bundesländern. Tirol weist auch den österreichweit höchsten Anteil an Unternehmensgründerinnen auf, nämlich 21%. So, liebe Lisa, hallo.
Danke fürs Kommen.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Danke dir. Wir sprechen heute über erfolgreiche Startups, was man beim Gründen beachten sollte und wie es dann weitergeht am besten. Was sind denn gerade Trends oder in welchen Bereichen finden denn gerade die meisten Startup-Gründungen statt?
Was allgemein ein Thema ist, das grundsätzlich die ganze Szene prägt, ist sicher das Thema Klima und Nachhaltigkeit. Also nicht nur die ganze Welt, überall in allen Bereichen ist es, aber auch in der Startup-Bubble merkt man das ganz, ganz stark. Das bedeutet natürlich, wenn man Unternehmen aufbaut, dass man von den wirtschaftlichen Aspekten, dass man diese mitnimmt, aber nicht um zu vergessen, was das wirklich von Einfluss hat auf die Welt, auf der man sich befindet. Das bedeutet, es kommen ganz viele Menschen zu uns, die sagen, ich habe eine Idee, die die Welt ein Stück besser macht, und kann daraus aber auch einen wirtschaftlichen Nutzen ziehen. Das ist so die Grundperspektive, dass man schaut, wie kann man in Bezug auf Nachhaltigkeit und die Umwelt diese Idee zu generieren. Das wird da in den Programmen, die wir anbieten, thematisiert. Und ich persönlich glaube, dass das die Zukunft ist, dass man nicht aufgrund von Profit und anderen etwas Schlechteres zu stellen ein Unternehmen gründet, sondern mit dem Hinblick darauf, wie kann man die Welt ein Stück besser machen.
Was sind denn abgesehen von der Nachhaltigkeit, die du gerade angesprochen hast, die wichtigsten
Kriterien, die ein Startup erfüllen sollte oder eine Geschäftsidee zunächst erfüllen sollte, um Potenzial für ein erfolgreiches Startup zu haben?
Vielleicht zum Hintergrund, wie es ist, ein Startup zu gründen. Man hört ja öfter den Begriff Startup. Das Wort ist mittlerweile in vieler Munde. Und damit es eine Geschäftsidee ist, die wirklich in Richtung Startup geht, dann muss sie unterschiedliche Kriterien erfüllen. Das bedeutet, sie muss innovativ sein, also sie hat einen gewissen Neuigkeitsgehalt. Das weitere Merkmal ist, dass sie skalierbar ist, das heißt, die Idee hat Wachstumspotenzial, sie kann tatsächlich wachsen. Und wenn man dann in Richtung Gründung geht, dann ist die Gründung nicht länger als 5 bis 10 Jahre her. Das sind so die Kriterien, dass man ein Startup ist, aber vielleicht fangen wir ganz von vorn an, wirklich um die Geschäftsidee, die zu erhalten. Was wir immer sagen, ist es eigentlich eine Denkweise, wie man durchs Leben geht. Man geht durchs Leben und hat ganz viele Situationen. Man hat Müll produziert und überlegt sich, wo kommt der am besten hin. Man sitzt an der Bushaltestelle und wartet auf den Bus. Man hat den Zug verpasst und schaut, wie es weitergeht. Also es gibt ganz viele Themen, wo man vielleicht mit kleinen oder größeren Problemen im Laufe des Tages konfrontiert ist. Und wenn man diese Probleme aber nicht als Probleme sieht, sondern dann eigentlich auch Lösungen daraus entwickelt, dass das sozusagen der Gedanke dahinter ist, die dann auch basierend für eine Geschäftsidee sein kann. Ich überlege mir, was ist es für eine Lösung und ich überlege mir, wie kann ich die dann auch in ein Unternehmen aufbauen. Und das ist sicher der erste Start, wo ich sagen würde, der Start für eine Geschäftsidee und dann der Start für ein Unternehmen.
Wenn ich dann diese vielversprechende Idee habe, was sind denn dann die weiteren Schritte?
Genau, also dass man mal so durch die Welt geht und diese Idee hat, ich glaube, das ist schon ganz was Wichtiges, dass man nicht beim Problem stehen bleibt, sondern dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt mache ich da was. Wir sehen so viele Menschen, die Ideen haben, die schwirren im Kopf und ich glaube, das ist immer der erste Schritt, dass man diese Idee hat und dass man sie aktiv wahrnimmt. Und dann geht es ums Umsetzen, das ist natürlich nochmal der größere Schritt, dass man dann sagt, ich habe jetzt eine Idee, was mache ich denn damit und wie gehe ich um? Und da glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann auch drüber spricht und wirklich das aktiv angeht. Solange es ein Gedanke ist, dann bleibt es oft ein Gedanke. Solange man es mehr ausspricht, kann es konkreter werden. Natürlich zu bedenken sind immer Themen wie Schutzrechte und Co., was kann man veröffentlichen, aber dass man mal rausgeht und mit ersten ExpertInnen spricht, mit anderen, die Unternehmen gegründet hat, sie erste Erfahrungen einholt, ob das auch MentorInnen oder Ähnliches sind, einfach mal drüber zu reden. Das ist sicherlich der erste Schritt, um ins Tun zu kommen und dann kann man loslegen.
Aber das heißt, zuerst mit Freunden, Bekannten und Verwandten sprechen?
Würde ich sagen, ja, genau. Ja,
weil du sagst Experten und ExpertInnen, wo finde ich denn die?
Die ersten ExpertInnen sind sicher meistens wirklich das Umfeld, das eigene Umfeld, ob man das Freunden erzählt, Familie und Co. Und da sieht man dann sicher auch weiter. Es gibt ganz viele Menschen, die Unternehmen gegründet haben, dass man dann direkt mit diesen spricht. Da kann man hingehen, das kann über das eigene Bekanntenfeld sein. Oder was natürlich einmal hilft, jemanden zu fragen, wüsstest du jemanden, der mir weiterhelfen kann und sozusagen ein Netzwerk aufzubauen?
Dann hat man sich da vielleicht auch positives Feedback schon geholt und hat da schon gesagt bekommen, ja, gute Idee, mach das, trau die. Muss man dann einmal schauen, gibt's die Idee eigentlich schon am Markt? Gibt's da Konkurrenz?
Und das ist sicher auch die Herausforderung, weil wenn man dann die eigene Idee gefunden hat und die hat, dann ist man natürlich selbst am meisten begeistert davon. Das ist ganz normal. Und dann kommt so ein bisschen die Frage, was denken andere davon? Natürlich ist wichtig immer, dass man da Freunde und Familie fragt. Was ich dazu sagen würde, nicht nur. Natürlich sind die einem positiv gestimmt sind, auch positiv gestimmt deiner Geschäftsidee gegenüber. Das heißt, nicht nur Menschen fragen, die einem eben im Familien- und Freundesumfeld sind, sondern auch wirklich andere Personen fragen. Sind es Personen, ob man die in der Straße, auf der Straße trifft oder ganz allgemein an öffentlichen Orten? Einfach mal nachfragen und testen lassen, was denn die davon halten. Die haben dann oft das unverblümtere Feedback und die Einschätzung dazu. Das würde ich sagen, ist das eine. Und das andere natürlich auch zu schauen, was gibt's am Markt? Gibt's ähnliche Lösungen? Ob das eine einfache Online-Recherche ist, mit dem würde ich auf jeden Fall starten. Aber dann auch mit anderen zu sprechen und nachzusuchen, das ist ganz, ganz wichtig, weil man natürlich selber denkt, man ist die erste Person mit solch einer Idee. Es gibt aber ganz viele und da kann man dann auch nochmal schauen, wenn es ähnliche Ideen schon gibt, wie kann man seine noch besser machen oder anders gestalten?
Wo findet man das denn noch raus, außer im Internet? Kann ich da beim Patentamt nachfragen oder wie geht man da vor?
Also es gibt verschiedene Anlaufstellen, wenn es wirklich schützbar sind, dann gibt es auch die Online-Stellen beziehungsweise auch das Patentamt, wo man nachfragen kann und verschiedene Beratungen erhält. Grundsätzlich vielleicht da zum Hintergrund, wenn es in Richtung Startup geht oder allgemeiner Unternehmensgründung, dann gibt es sicher nochmal Unterschiede von den Fragen, die man aktuell hat. Möchte man sich selbstständig machen, sein Geschäft eröffnen, Berater oder Beraterin werden? Möchte man vielleicht auch einen Friseursalon eröffnen, einen Shop eröffnen? Das sind Unternehmensgründungen. Die sind in dieser Form nicht innovativ. Das bedeutet, die gibt es schon in ähnlicher Struktur. Das heißt, da kann man sich schauen, wie haben andere Unternehmen oder Menschen ihre Unternehmen aufgebaut und kann sich das anschauen. Wenn man jetzt sagt, man hat eine innovative Geschäftsidee, man hat ein neues Medikament, man hat eine neue App entwickelt, man hat ein neues digitales Tool, oder viel, viel mehr, was da gibt, das kann auch was Greifbares sein, dann ist es so, dass man eigentlich dadurch, dass man diesen innovativen Gehalt hat, dann gibt es das so noch nicht am Markt. Mhm. Das heißt, da ist natürlich schwerer nachzuschauen, was gibt es schon Ähnliches. Was man da natürlich machen kann, ist vom Problem anzugehen, also welche anderen Lösungen wirken auf das gleiche Problem. Und dann muss man natürlich die Schritte nochmal anders durchgehen, weil man viel mehr Fragezeichen hat. Und genau deshalb gibt es, wenn man in Richtung Startups sie entwickelt, eigene Unterstützungsprogramme, um Startups zu unterstützen. Das heißt, da würde ich wirklich auch ans Herz legen. In Tirol ist das super spannend, weil man vom Anfang an begleitet wird.
Kannst du erklären, um welche Programme es sich da handelt?
Das sind mehrere Stufen, je nachdem, wo man in Tirol hinkommt. Und eigentlich fängt sogar ganz früh an von der Idee weg. Also wenn man eine Idee hat, dann kann man ins Inkubator-Programm, ins Ink-Programm vom Inkubator gehen und da seine Idee präsentieren. Über mehrere Wochen erhält man Coachings, ExpertInnenwissen, Workshops, um genau die ersten Fragen in Richtung Geschäftsmodellentwicklung zu beantworten. Wenn man dann ein Geschäftsmodell hat, das nächste wäre Boost-Up, dann gibt es den Bioneer Impact Accelerator und, und. Also es ist noch Stufen eigentlich geclustert. Und das würde ich ans Herz legen, weil man einfach zum einen Unterstützung in der frühen Phase kriegt und genauso Themen wie Markt und Trends, dass man da Input kriegt, wie man sowas analysiert.
Braucht man dafür bereits einen ausgearbeiteten Businessplan?
Nein. Also man kann wirklich mit der Geschäftsidee starten. Ein Businessplan ist ja das Schriftstück, das man dann ausformuliert, wo wirklich so die strategische Richtung, was in Richtung Unternehmensgründung, was die verschiedenen Themen sind, wie ist es mit Kundinnen, wie ist der Markt, wie ist der Wettbewerb, was sind die nächsten Schritte, Finanzplan und Co.
Soweit muss ich also noch nicht sein.
Soweit muss man noch nicht sein, genau. Was man haben muss, ist die Idee und die Richtung, wo man hin will. Das braucht schon. Und das auch in Form eines, das nennt man dann oft Pitch-Decks, also das ist dann wirklich die Präsentation, das ist auf der PowerPoint-Präsentation, wo man die Kernelemente zusammenschreibt. Welches Problem möchte ich adressieren? Was ist die Lösung? Was ist das Wissen, das ich einbringe? Welche Menschen stehen dahinter? Solche Gedanken schon. Man braucht immer wieder dann auch Businesspläne, wo man es niederschreibt, alle Gedanken. Aber das würde ich nicht ganz, ganz am Anfang machen, weil es dreht sich dann oft, die Idee.
Wird es dann gemeinsam weitergedreht oder genau. Weitererarbeitet?
Genau. Und da kann es sein, dass eine Idee, die heute noch so ausschaut, in einem halben Jahr ganz anders ausschaut.
Was schon sehr wichtig ist, die Finanzierung. Was rätst du denn da?
Genau, dann hat man seine Idee, hat sie schon Feedback eingeholt, ist vielleicht in Programmen, wo man weiß, was sind die nächsten Schritte.
Und aber dann mit Startkapital schaut es dann oft noch nicht so gut aus. Ja.
Genau. Eine Frage, die wir natürlich laufend kriegen, weil es ein Riesenthema ist. Wie schafft man es, die Gelder zusammenzubringen, um das zu machen? Gibt es unterschiedliche Varianten? Wie man das Ganze angeht, was man natürlich ganz oft hört oder man liest, ist die 3F, wie es oft zum Start ist, das Family, Friends and Fools. Mhm. Also, dass man da wirklich auf seine eigenen Reserven auch zurückgeht, dass man in seinem bekannten Umfeld erste Möglichkeiten schafft. Und was da sicher auch wichtig ist, dass man nicht gleich die fertige Lösung haben muss für sein Produkt. Speziell, weil wir zuerst geredet haben, wenn man Kundinnenfeedback einholt, dass man nicht zuerst schon ganz, ganz viel Geld, wenn wir jetzt beim App-Beispiel bleiben, dass man ganz viel Geld reinsteckt, um die fertige App zu entwickeln, sondern man kann auch günstigere Mockups oder eben so Beispiele am Anfang entwickeln, um das einmal durchzutesten. Und wenn man nämlich dann das Feedback kriegt, man soll es anders machen, dann hat man noch nicht so viel Geld verbraucht. Also das würde ich vielleicht noch gleich dahinstellen, dass man sich zuerst anschaut, was braucht man überhaupt. Und dann gibt es neben die 3F natürlich ganz viele andere Möglichkeiten. Das kann hingehen von Bankkredit, von Förderungen, die man beantragen kann. Es gibt privates Kapital, ob das Business Angels oder dann auch Vorgelder gibt. Also da gibt es je nachdem, in welcher Stufe, in welchem Bereich und was in welcher Phase man ist, unterschiedliche Möglichkeiten.
Bleiben wir gleich bei den Förderungen. Welche gibt es denn da und wie komme ich dazu?
Es gibt auch da gibt's wieder Förderungen, die sowohl auf Landesebene sind, als auch auf Bundesebene, als auch auf EU-Ebene. Man sagt immer, es gibt diesen bekannten Förderdschungel. Das bedeutet eine ganze Liste an Fördermöglichkeiten. Und was da natürlich wichtig ist, dass man schaut, was sind gerade die nächsten Schritte, wofür wird man die Gelder brauchen. Oft sind es zum Beispiel technologische Entwicklungen oder Entwicklungen von Innovationen. Und dafür wird man Gelder benötigen. Das heißt, man schaut sich an, wofür braucht man das und gibt es dort die passende Förderung. Auch da gibt es Ansprechpersonen, die einem weiterhelfen und sagen, für Thema X würde ich diese Förderung und in deiner Phase würde ich auch andere beantragen. Was da auch wichtig ist, früh genug hingehen und nachfragen, damit nicht die Kosten zuerst entstanden sind, weil dann kann es passieren, dass es nicht mehr förderwürdig ist. Also, dass man das davor schon genau plant, wo will ich das einreichen.
Was würdest du denn sagen, welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollte denn ein Gründer oder eine Gründerin mitbringen, um dann auch erfolgreich mit dem Startup zu sein? Was ist notwendig? Geduld.
Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass eigentlich genau das, was du jetzt sagst, so der Gründer und die Gründerin, das ist eigentlich das, was wirklich zählt, damit es erfolgreich sein kann. Denn das sind die Menschen dahinter, die das Ganze umsetzen. Und deshalb, ich habe jetzt kurz pausiert, weil eigentlich ist das Wichtigste, die Menschen, die hinter einer Idee stehen. Und natürlich einfacher ist es, wenn man das nicht alleine macht, sondern im Team. wenn man sie mit anderen zusammenfindet, man kann sie austauschen, man hat verschiedene Expertisen und man kann sie auch unterstützen und unter die Arme greifen. Das würde ich sagen, ist so ganz das Wichtigste, dass man nicht nur daran denkt, man muss es alles alleine machen, sondern man kann es auch mit anderen gemeinsam machen. Und so ist es dann auch wichtig, die Kompetenzen, dass man sie da eben untereinander unterstützt. Das bedeutet, es braucht die verschiedensten Kompetenzen. Es braucht Personen, die sich im Bereich der Produktentwicklung da gut auskennen. Es braucht dann auch Personen, die die Außenwirkung und Außenkommunikation in Richtung Vertrieb machen. Es braucht Personen, die dann später im Marketing und in der allgemeinen Kommunikation Themen machen. Dann gibt es Personen, die sich im Finanzbereich gut auskennen. Also am Anfang ist sicher jeder für alles zuständig, aber dass man dann Expertisen hat, die man sich untereinander aufteilt. Und dann glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, wie du sagst, dass man Geduld hat, dass man Passion hat für seine Idee, dass man sagt, ich will in diese Richtung, ich sehe die Vision, wo ich hin will und mache das. Und dass man da motiviert dahinter steht, aber auch auf sich achtet. Das ist etwas, das ich in dem Zuge auch noch ganz gern dazu sagen möchte. Weil wenn man sehr motiviert ist und wenn man ganz, ganz viele Sachen angeht und wenn man sieht, was will ich denn alles noch umsetzen, dann vergisst man sie vielleicht selber. Und das ist ganz wichtig, dass man da auf sie selber achtet und zusammenhilft und sie dabei nicht vergisst.
Also man muss nicht die eierlegende Wollmilchsau sein?
Nein, man muss eher offen sein, um sie Unterstützung zu holen.
Und im Team arbeiten.
Genau.
In der Anfangsphase dann, wenn man seine Idee umsetzen konnte schon, jetzt sind wir wieder bei der Finanzierung, aber ein bisschen in anderer Art und Weise, dann gibt's oft eine Ressourcenknappheit.
Mhm. Ja. Auf allen Ebenen und
Bereichen. Natürlich auch noch nicht 100 oder 1000 Stück von dem Produkt, das man herstellen möchte, produzieren lassen kann, sondern das sind ja dann nur kleine Mengen und so zunächst. Mit dem Geld schaut es dann auch noch nicht so gut aus. Was macht man denn da in der Anfangsphase am besten?
Genau, also Ressourcen fehlen dem, was wir jetzt natürlich auch mitkriegen in der Unterstützung, an allen Ecken und Enden. Da würde ich auch sagen, dass man eben sicherlich auf Förderprogramme zurückgreift, weil es spannende Möglichkeiten gibt, um sich da Unterstützung holen zu lassen. Und nicht nur das, man überlegt sich ja gleich, was will man in der nächsten Zeit umsetzen und schreibt es nieder. Und dadurch hat man schon einen Plan, wo man hin will und kann das dann entsprechend abarbeiten. Deshalb kann man da sicher gut zurückgreifen. Und eben, was ich ganz wichtig finde oder was immer wieder ein Thema ist, dass man mit Prototypen sozusagen arbeitet, speziell um das erste Feedback vom Markt und von potenziellen Kundinnen zu erhalten und nicht gleich das fertige Produkt bauen will. Weil das spart einiges. Da kann man mit, bevor man jetzt eben gleich das volle Produkt fertig macht, kann man mit einfachen Materialien, die noch nicht viel kosten, das Ganze durchtesten. Es gibt da zum Beispiel so Usability-Test-Testen. Das kann man machen, wo man entweder mit seinem Produkt hingeht oder wenn man eine Webseite hat, dann hingeht. Und dann kann man sich das durchtesten lassen und kriegt gleich erst das Feedback. Macht das so Sinn, was alles draufsteht? Kann man gut durchscrollen? Fehlt noch was? Und das würde ich einfach sagen, ist wichtig, um Ressourcen zu sparen. Nicht gleich alles fertig zu denken, sondern, wie wir es dann sagen, iterieren, also immer wieder anzupassen.
Dann haben wir vielleicht den Prototyp und ein tolles Produkt, aber es fehlt noch ein bisschen am Marketing. Also wie mache ich das Produkt interessant oder bringe es unter die Leute?
Da würde ich sagen, es kommt darauf an, was man genau macht, natürlich in welcher Weise, dass man es auch nach draußen kommuniziert. Je nachdem, ob man im B2C oder B2B-Markt ist, also ob man Privatkundinnen oder Unternehmen als Zielgruppe anspricht, kann man sich da dann überlegen, wie ist auch die Akquise bzw. das Marketing dahin. Es gibt externe Anbieter und Anbieterinnen. Natürlich kann man sich auch da ins Team die Expertise holen. Also das ist vielleicht nicht immer in der ersten Phase so, aber kommt dazu, weil es natürlich auch mit Kosten verbunden ist. Und dann sind es die Kanäle, die man eh kennt. Ob man das über Social Media macht, ob man das über Direktansprache macht, ob man das über Messen macht, über andere Vertriebskanäle, gibt es die verschiedenen Strukturen, die man dann halt einfach annimmt. Und dann über ein Netzwerk versucht zu vermarkten. Ich glaube, man kann unglaublich viel Geld verbrennen, wenn man Marketing macht, das nicht zum Produkt passt. Deshalb würde ich sagen, okay, zuerst muss man es entwickeln und dann kann man in den Markt gehen. Auch da wieder, kann man wieder auf die Programme zurück. Es gibt auch einen Markteintritt, wenn man dann sagt, okay, jetzt weiß ich, wie das Ganze ausschaut und jetzt will ich am Markt kommen. Gibt es auch Unterstützungsprogramme, wie jetzt das Boost-Up-Programm zum Beispiel. Da kann man ein Jahr lang in Betreuung gehen über die Tiroler Startup-Förderung. Erhält sowohl Workshops, MentorInnen und eine individuelle Begleitung und man kann sich Kosten abrechnen lassen. Das bedeutet, man kann da dann auch gewisse Kosten einreichen, aber auch genau dieses Netzwerk aufbauen und Workshops und Informationen zu erhalten. Also das wäre nur ein Tipp, den ich da mitgeben würde.
Wenn wir schon beim Netzwerk sind, was hast du noch für Tipps, wie man sich ein starkes Netzwerk aufbaut?
Ja, ich glaube, das eine ist das Aufbauen vom Netzwerk und das zweite, was dann der Tipp ist, ist auch das Nutzen, weil, also zwei Punkte, es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo man hingehen kann und InvestorInnen oder ExpertInnen, also wo man Personen finden kann, die einem weiterhelfen. Ich glaube, da gibt es zwei Punkte zu beachten. Am Anfang viel hinzugehen und viele Personen kennenzulernen und da gibt es auch das typische Veranstaltungshopping, wo man einreichen kann und Preise gewinnen kann. Es ist, glaube ich, am Anfang ganz, ganz wichtig und was wir dann sehen bei den Startups, dass sie das am Anfang stark machen und dann etwas weniger, wenn sie einfach sagen, jetzt müssen sie sich aufs Kerngeschäft mehr fokussieren und sind dann sehr selektiv auch, wo sie hingehen oder wo sie einreichen. Und wenn man das Netzwerk dann hat und die Visitenkarten oder Kontakte in der Tasche, dann ist auch das Nutzen ganz wichtig, dass man sich auch traut, wirklich nachzufragen. Und wenn man jetzt vielleicht nicht sicher ist, ob das die Person ist, die einem wirklich weiterhelfen kann, dass man dann auch nochmal nachfragt, weißt du aber vielleicht eine Person, die mir weiterhelfen kann. Also nicht nur das Sammeln von Visitenkarten, sondern auch das aktive Nutzen, das würde ich als zweiten wichtigen Punkt sehen.
Da ist vielleicht die Hemmung oft einmal größer, weil man so das Gefühl hat, man muss Klinken putzen.
Ja, genau. Genau. Das mag auch nicht jeder. Also Netzwerk aufbauen mag nicht jeder. Das ist auch, würde ich im Team anschauen, wer macht das am liebsten, wer tut das gerne, weil dann kann es gewinnbringender sein, wenn es einfach jemand macht, der das gerne macht. Sonst glaube ich, ist es zehrend für die Person.
Was sind denn die häufigsten Fehler, die GründerInnen machen?
Eben, ich glaube, was so wichtig ist, dass man ja begeistert ist von der Idee, von der eigenen Idee und das ist ganz wichtig und da ist, glaube ich, auch dann der häufigste Fehler, dass man sich nicht anschaut, was gibt's denn schon, was gibt's am Markt schon, gibt's schon ähnliche Lösungen, wie unterscheidet man sich davon und dass man dann vielleicht auch das Feedback nie so hört, wenn man Rückmeldung kriegt.
Das weil man es nicht hören will.
Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ja, genau. Weil man dann denkt, ich selber würd's ja vielleicht genauso kaufen oder genauso verwenden und das kann auch gut sein. Das bedeutet aber nicht, dass das andere machen. Und wenn man das dann verkaufen will, dann müssen es andere auch machen und deshalb das abzufragen. Und dann kann es ja sein, dass man vielleicht sein Produkt jemandem zeigt und dann sagt, würdest du es verwenden? Und dann kriegt man eine Antwort, ja. Und dann vergisst man dazu zu fragen, würdest du dafür bezahlen? Weil das ist dann nur der zweite Schritt, also kann man es kommerzialisieren. Und das muss auch ja mit ja beantwortet sein, um wirklich Unternehmen zu gründen. Und genau, das sind dann die Schwierigkeiten, wenn man das vielleicht nicht hört oder da nicht offen dem gegenüber ist. Vielleicht noch dazu gesagt, auch wenn man Feedback kriegt oder wenn man ja Rückmeldung kriegt, man muss nicht alles annehmen, weil man kriegt da manchmal konträre Meinungen und Feedback. Da muss man sich auf das hören, was man selber für einen mitnehmen will. Grundsätzlich aber die Offenheit haben, um Feedback und Kritik
zu hören. Und vielleicht aber auch überlegen, wen man fragt. Wenn ihr ein Nischenprodukt habt, dann bringt es ja nichts, wenn ihr jemanden, der mit dem Thema gar nichts zu tun hat, fragt, oder?
Stimmt, voll, voll. Weil dann ist auch wieder die Frage, wenn man da fragt, würdest du es kaufen oder würdest du es verwenden, dann ist vielleicht die Antwort nein. Und man braucht aber das Feedback dann von den Personen, die es mit
dir haben. Mittel für einen Diabetiker und ich frage jemanden, der keine Zuckerkrankheit hat, dann wird er keinen Bedarf haben, ja.
Genau so. Das ist sicher eine Hürde, dann viel kommunizieren im Team, Zusammenarbeit-Team. Ich glaube, umso mehr Menschen, desto mehr Befindlichkeiten. Das heißt, da offen reden, Streitigkeiten gleich anzusprechen oder Themen gleich anzusprechen. Es wird nicht alles reibungslos funktionieren. Deshalb umso wichtiger, wie in allen zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man daran arbeitet und miteinander gut umgeht. Weil natürlich, wenn das Team, das ja eigentlich das Kernthema ist, damit der Unternehmen funktioniert, wenn das bröckeln anfängt, dann ist es für das ganze Unternehmen fatal. Und natürlich, wenn die Gelder ausgehen. Das ist sicher ein weiterer Punkt, der häufig passiert. Wo wir eh schon gesprochen haben, von Förderungen und weiteren Unterstützungen, dass man sich das anschaut und auch früh genug plant, wo will man hin.
Und auch früh genug stoppt oder Alarm schlägt, wenn man sieht, oje, es wird sich nicht ausgehen.
Ja, stimmt.
Jetzt wird oft übersehen, glaube ich.
Genau. Und dann, das ist dann auch die Frage, die ich öfter mitgekriegt habe, und wann weiß man es dann, wann man es entscheidet? Ganz, ganz schwierig zu sagen, wie lange schaut man sich an, wie macht man mit und auch da wieder, wenn das ihr Herzensprojekt ist, dann ist es nochmal schwieriger. Aber dort das zu planen und sich auch durchzurechnen, wie geht es finanziell aus.
Wäre es da vielleicht von Vorteil, sich ein Limit zu setzen und sagen, wenn Mehrkosten entstehen, bis dorthin kann ich es noch verkraften und danach muss aber Schluss sein?
Das ist sicher gut. Mehrkosten werden nämlich oft entstehen und dass man dann so auch einen Plan hat, wie geht man damit rum, mit verschiedenen Szenarien auch. Und auch früh genug schon überlegt, was gibt's dann für andere Möglichkeiten, nur wenn die ich gerade habe, nicht mehr ausreichen.
Gehen wir davon aus, dass unsere Geschäftsidee am Markt ist. Jetzt kommen dann auch in den ersten Jahren noch Herausforderungen auf einen zu, auf die jungen Gründerinnen und Gründer. Wie kann man denn diese bewältigen?
Ich glaube eben, wenn es darum geht, dass man die eigene Motivation hat und auch diese Geduld, wie wir es zuerst einmal gesagt haben, dass man sich die beibehält und vor allem dann halt auch seine, sagen wir, Kräfte einteilt, aber seine Energie gut einteilt. Es ist auch am Anfang ganz schwierig, aber es wird nicht gleich ganz smooth und leicht weitergehen. Das heißt, dass man da dranbleibt, sowohl mit seiner Motivation als auch mit seiner Kraft und seiner Energie, wie man da weitermacht. Und was dann sicher der nächste Schritt ist, wenn man am Anfang ist und im Team, in diesem familiären kleinen Team, ja, wo sie oft im Zuhause, in der Garage, wie man es halt typisch hört, oder in Coworking Spaces startet, dass man dann ein Unternehmen aufbaut. Das bedeutet, es kommen dann erst die Mitarbeitende, man hat die Umsätze, man schaut, was macht man mit diesen Umsätzen, wie reinvestiert man sie ja wieder, wie baut man die Strukturen im Unternehmen auf, und das sind dann sicherlich die großen Herausforderungen, die als nächstes kommen. Weil von einem kleinen, freundschaftlichen, familiären Umfeld zu einem Unternehmen, wo man dann etablierte Prozesse hat, das ist der Punkt, wo wir dann von den Startups immer wieder Rückmeldung kriegen, dass das dann eigentlich ein nächster schwerer Punkt ist, diese Prozesse aufzubauen. Weil wenn es zuerst eine Person war, oder wenn vielleicht eine Person nur alles gemacht haben und dann ist man aber für einen Themenbereich verantwortlich und hat diese Funktionen, diesen Shift zu schaffen, das ist ein Thema, ja.
Der Druck hat von der One-Man-Show, ja, oder One-Woman-Show, dann andere Mitarbeiter auch monatlich zu zahlen.
Genau, ist ein Thema. Und auch in der Rolle, in der man sich befindet, wo man vielleicht davor noch eben einen freundschaftlicheren Umgang gehabt hat, und jetzt, das bedeutet nicht, dass man in einem Unternehmen als Arbeitgeber keinen freundschaftlichen Umgang haben kann, das so nicht. Aber man muss vielleicht noch andere Entscheidungen treffen oder sich vielleicht auch dann manchmal für Menschen entscheiden oder auch dagegen, wenn man merkt, das passt in der Zusammenarbeit oder nicht. Und da in Richtung wirklich Unternehmer und Unternehmerin zu handeln und agieren, das ist nochmal ein nächster Schritt.
Was rätst du denn, wie soll man denn mit ersten Rückschlägen, die kommen werden, umgehen am besten?
Ja, die kommen werden, ganz sicher. Die sind nicht auszubleiben. Das Thema Scheitern, wie man es auch immer wieder hört, ist ja in unserer Kultur etwas, das eher verpönt ist und wird in anderen Ländern viel, viel mehr gelebt. Da gibt's Kulturen, wo es heißt, man darf, wenn man nicht schon mal ein Startup an die Wand gefahren hat, dann braucht man gar nicht kommen, überspitzt gesagt. Aber so ein bisschen eigentlich Scheitern gehört dazu, ob das im Kleinen oder im Größeren ist. Was mir da immer vorkommt, sind zwei Aspekte. Das eine ist, ich glaube, es gibt Fehler, die kann man vermeiden. Da kann man, indem man mit anderen gesprochen hat oder sie angeschaut hat, wie es andere schon machen sind, da muss man sie nicht machen. Oder wenn man sie einmal gemacht hat, muss man sie vielleicht nicht gleich schon wieder machen. Das ist so das eine. Und das andere ist, und wenn es unumgänglich ist, und es wird sein, dass man daraus lernt. Dass man sagt, okay, was habe ich jetzt für mich da mitnehmen können? Man geht offen damit um. Und deshalb gibt's auch eigene Scheiterveranstaltungen, sind eh bekannt, wo es darum geht, genau darüber zu sprechen. Weil es passiert jedem, es ist ganz normal und man kann schauen, was nimmt man mit, und muss kein Tabuthema sein.
Jetzt gehen wir mal nicht vom Scheitern aus. Also wir gehen von Rückschlägen aus, aber nicht gleich, dass das ganze Projekt an die Wand gefahren wird. Mhm. Wie kann man denn sicherstellen, dass das Startup in Zukunft langfristig erfolgreich ist?
Für Startups, wie sie aufgebaut werden, gibt es auch unterschiedliche Strategien, wo man sie denn überhaupt hin entwickeln will. Das bedeutet, ein Startup ist ja auch skalierbar. Das bedeutet, es möchte wachsen. Das ist die Grundidee. Wir haben immer wieder Unternehmer und Unternehmerinnen, die sagen, sie wollen ihre Firma aufbauen, aber wenn sie dann einen Umsatz haben, dass sie das Gründungsteam oder die zwei Personen, die sie haben, damit gut über die Runden bringen und dort die sicheren Umsätze haben, dann haben sie eine starke Unternehmensgründung gemacht, muss per Definition aber nicht ein Startup sein, weil laut Startup-Definition möchte man wachsen. Das ist deshalb oft mit technologischen Aspekten, muss nicht sein, aber halt wachstumsorientierte Projekte so. Und damit das gut möglich ist, überlegt man sich schon, wo will man denn hin oder wie man plant da das genau und hat da verschiedene Szenarien, die man durchdenken könnte. Das bedeutet, ein Startup kann sich irgendwann, man sagt, ein Startup ist so lange ein Startup, bis sie dann genau wissen, wie das Geschäftsmodell aussieht, bis man genau weiß, wie ist man am Unternehmen, also wie ist man am Markt tätig, welche Kundinnen hat man, wie ist die Preisgestaltung. Wenn all diese Fragen, die es so gibt, beantwortet sind, dann ist man irgendwann kein Startup mehr, sondern dann ist einmal ein etabliertes Unternehmen. Das ist so ein Szenario. Es gibt aber auch Startups, die gehen in Richtung Exit, nennt man das dann. Das ist also, die wollen dann einen Verkauf anstreben. Die wollen größer werden bis zu einem gewissen Grad und zielen dann ab, dass es aufkauft wird, das Unternehmen. Genau.
Da sind wir schon beim Schluss. Was wären denn die wichtigsten drei Tipps für jemanden, der oder die gerade ein Startup gründen möchte?
Ich würde sagen, ganz, ganz das Wichtige ist, dass man schon anfängt, durch die Welt zu gehen und Probleme zu sehen und da aber dann nicht nur Probleme, sondern auch Lösungen zu entwickeln. Grundsätzlich mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und zu überlegen, hätte ich eine Idee, die ich umsetzen möchte und das zu tun. Also das wäre so der erste Tipp, wo ich sage, einfach mit diesem offenen Mindset durch die Welt zu gehen. Das zweite, was ich sagen würde, ist diese Motivation, die man da dabei hat, zu leben und mitzunehmen und sie davon anzustecken lassen und gerne auch, ja, diese Inspiration dann umsetzen. Das ist das zweite. Das dritte ist, dass man mit anderen Menschen drüber spricht und sie Feedback einholt und daraus lernt. Also, dass man wirklich mit anderen redet und auch dort zuhört. Das wäre so das dritte. Und dann bin ich so frei und nehme noch ein Add-on dazu. Mhm. Ich würde nämlich gerne, wenn es im Startup-Bereich einen Appell an alle Frauen da draußen richten. Es ist nämlich so, dass Startups, wenn man die allgemeinen Gründungen anschaut, dann gründen sowohl Männer als auch Frauen Unternehmen. Wenn man im Startup-Bereich anschaut, das ist ja doch ein innovativer, oft ein technologischer, ein risikoreicher Bereich, dann sind es nur circa ein Fünftel, nicht einmal, Frauen, die Startups gründen. Man hat unterschiedliche Gründe, die auch mit Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Entwicklungen und Co. zu tun haben. Heißt aber, weniger Frauen machen wirklich eine Startup-Gründung. Deshalb würde ich sagen, als Zusatztipp an alle Frauen da draußen, geht's diesen Weg auch. Traut euch, nehmt euch das an, weil zum einen sind die Teams erfolgreicher, wenn sie divers sind, und zum anderen können wir Frauen das auch gut. Und deshalb ein Appell, sich das zu trauen und anzugehen.
Schließe ich mich an. Vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen. Der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.